Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil wir haben ja auch unseren YouTube-Kanal. Hallo lieber Marcel, heute wollen wir, obwohl das dem Westfalen eigentlich richtig fremd ist, mal anders anfangen, nämlich dass ich die Begrüßung mache.
Ich bin auch schon ganz verwirrt.
Ja, und wollen in ein Thema einführen, das schon auch in den letzten Wochen, ja eigentlich in der letzten Woche sehr hohe Wellen geschlagen hat, nämlich die Frage nach der Rückführung von Geflüchteten oder wir sagen Abschiebungen von Geflüchteten zurück in ihre Heimatländer. Ich merke, dass das auf der einen Seite in der politischen Diskussion gerade eine sehr, sehr große Rolle spielt. Du hast aber in den vergangenen Tagen gemerkt, dass das nicht nur eine Diskussion ist, die auf der politischen Landkarte stattfindet, sondern wenn sie ein Gesicht bekommt, einen nochmal ganz anders anpackt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was dich da so angepackt hat und uns auch dazu gebracht hat, das heutige Thema zu wählen.
Ja, Jochen, erstmal Gruß nach Hamburg. Der Westfaler und für sich ist ja eigentlich auch ganz gerne zu Hause, aber du bist jetzt in der großen, weiten Welt, zumindest am Tor zur großen, weiten Welt. Passt ja auch zum Thema irgendwie. Ja, ich habe letzte Woche einen Beitrag im Deutschlandfunk gehört und da drehte es sich um die Familie Qasim, die, und das ist wohl auch schon länger ein Thema, war mir aber vorher gar nicht so bewusst, aus Deutschland abgeschoben worden ist, eine jesidische Familie, die in den Irak abgeschoben worden ist. Und der Deutschlandfunk hatte dann im Nachgang zu dieser Abschiebung, die ja auch nochmal, die damals schon mediale Wellen geschlagen hatte, die ich aber gar nicht so mitbekommen hatte, die Familie vor Ort besucht und hat geschaut, wie es denen geht. Und das war für mich, fand ich, ein extrem anrührender Beitrag, weil da wirklich auch die Kinder zu Wort gekommen sind, die aus dem Kindergarten gerissen worden sind, quasi, wo der Junge kurz davor stand, zum Gymnasium zu wechseln. Der Vater war integriert, hatte eine Arbeitsstelle in Aussicht, Sprachkenntnisse auf Deutsch waren vorhanden. Und die sind dann offensichtlich relativ abrupt des Nachts abgeholt und abgeschoben worden. Und was mich besonders angerührt hatte, war die Tatsache, dass das Mädchen nachts wach wird und nach ihren Freunden aus dem Kindergarten gerufen hat und nach den Erzieherinnen, die da großen Bezugspunkt offensichtlich hatte, die natürlich beim Kindergartenkind, dann ist sie maximal 5, die mindestens einen Großteil, wenn nicht ihr ganzes Leben wahrscheinlich in Deutschland verbracht hat, die dann jetzt dorthin gebracht worden sind. Ein Junge, der seine Klassenkameraden nicht mehr sehen konnte, der kurz davor stand, zum Gymnasium zu wechseln, also offensichtlich auch gut integriert war und auch leistungsmäßig dabei war. Und die Mutter, die das beklagte, auch sehr, sehr herzzerreißend. Das hat mich ziemlich mitgenommen. Nun muss man sagen, natürlich ist Sinn und Zweck eines solchen Beitrages natürlich auch Emotionen zu schüren. Das ist dann in dem Fall bei mir auch gelungen. Trotzdem hat es für mich die Frage aufgeworfen, was machen wir denn da eigentlich als Staat? Wen schieben wir ab? Nach welchen Kriterien findet das statt? Wer wann dran ist sozusagen? Hatte dich dann ja auch direkt angeschrieben und gesagt, Jochen, da müssen wir doch was tun, können wir nicht, du hast doch Kontakte, können wir da nicht irgendwas machen, gerade für diese Familie? Und du hast, wie ich fand, bemerkenswert, nüchtern in dem Fall geantwortet, dass du gesagt hast, naja, erstens aufgrund der medialen Aufmerksamkeit wird diese Familie jetzt die maximale Unterstützung auch wahrscheinlich bekommen und genießen können. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt nur die mediale Spitze des Eisberges, wenn man so will. Und zwar in diesem Fall nicht mit ICE geschrieben, sondern mit EIS, wobei das andere auch passen würde. Und darunter gibt es noch viele andere Fälle, die eben nicht Berichterstattung finden. Und das fand ich einen spannenden Ansatz, den du da hattest und gesagt hast, wir müssen eigentlich jetzt nicht der Einzelfamilie helfen. Das ist natürlich auch immer wichtig, aber im Prinzip müssen wir an das System herangehen, die Systemdiskussion führen. Und das ist etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich ja an anderer Stelle auch in der Vergangenheit immer gesagt, das ist das, wo wir eigentlich hinkommen müssen. Wir müssen aus unseren Schützengräben, in die wir uns im übertragenen Sinne zurückgezogen haben, gerade auch im politischen, im innenpolitischen Raum, im Umgang miteinander, lösen und die Probleme diskutieren. Und das findet in der Vergangenheit viel zu wenig statt. Das ist auch etwas, was wo ich mich vielleicht auch nochmal an die Nase packen muss und sagen muss, es geht gar nicht so sehr um die gegen wir oder das Personalisieren von einzelnen Themen oder Verhaltensweisen, sondern einfach auch zu gucken, jetzt lass uns doch mal in die Sachdiskussion wiederkommen. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir unbedingt als Gesellschaft, als innenpolitische Aufgabe auch verstehen müssen und an die wir wieder herangehen müssen. Und das, wenn man das mal überträgt auf dieses Thema, und jetzt komme ich auch zum Schluss, heißt das auch wirklich die offensive Diskussion zu führen, wen wollen wir abschieben? In welcher Reihenfolge wollen wir abschieben? Und wenn wir Personen nicht abschieben wollen, die eigentlich abzuschieben sind, welche Kriterien müssen wir anlegen, damit diese Personen dann quasi den, es gibt den Begriff aus einem anderen Zusammenhang, Spurwechsel schaffen können, der eben dann nicht nur daran ausgerichtet ist, ob die Person für unseren Arbeitsmarkt interessant ist, sondern vielleicht einfach auch daran ausgerichtet ist, ob diese Person für unsere Gesellschaft eine Bereicherung sein kann.
So, diesmal hattest du die Predigtlänge und nicht ich. Dazu nice. Aber es zeigt ja auch, dass dich
Ich
das
lerne
Thema
von den
sehr
Besten.
bewegt. Ja, genau. Aber es zeigt ja, dass das Thema dich sehr bewegt. Und so ein bisschen habe ich gedacht, ja, der Marcel ist jetzt gerade so ein wenig in der Situation von Wadefuhl, der in den Trümmern der Stadtteile von Damaskus steht. Und das packt ihn richtig an. Und die Frage, die politisch diskutiert wird, die bekommt ein Gesicht und damit eine ganz andere Färbung. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, weil wenn wir uns nicht anrühren lassen, dann packen wir bestimmte Dinge auch nicht an. Das ist sozusagen der Treibstoff auch für notwendige Veränderungen. Der zweite Schritt, der dann aber, glaube ich, notwendig ist, und den habe ich versucht, in der Mail an dich auch dann zu gehen, ist, dass wir einen Schritt zurücktreten, die Emotionen nicht zur Seite schieben, aber dann noch etwas anderes nebenstellen. Und das, was wir daneben stellen müssen, ist dann eine differenzierte Betrachtung der Lage. Und das hast du ja jetzt auch schon geleistet, mit dem, was du an Fragen und Kriterien, benannt hast. Und hast sozusagen den großen Bogen auch geschlagen, den wir in der heutigen Sendung, und dem heutigen Podcast, sozusagen, ja, spannen wollen über dieses Thema. Und deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir als erstes mal wirklich dahin schauen, wohin schieben wir eigentlich die Menschen ab? Und dass wir uns mal einmal das Gebiet der Jesidinnen und Jesiden anschauen und das Shingalgebirge, aber auch den Nordirak, wo einige Flüchtlingslager sind. Und dann vielleicht nochmal den Bogen etwas weiter aufschlagen mit Bezug auf Wadefuhl, was Syrien angeht, um dann daraus Kriterien zu entwickeln. Wollen wir diesen Weg einfach mal gehen?
Ja, sehr gerne, Jochen.
Alles klar. Und das war jetzt kein vorbereiteter Text. Also dieser Bereich, wo wir die Jesidinnen und Jesiden hin abschieben, ist ja einer, der mir durch die humanitäre Arbeit sehr vertraut ist. Das Shingalgebirge, der Ort, an dem über die Hälfte der Jesidinnen und Jesiden bis zum Genozid 2014 gelebt haben. Ein Gebirge im Norden des Iraks, das vom sogenannten Islamischen Staat überfallen worden ist. Dann haben sich damals die Peschmerga zurückgezogen. Das ist nochmal eine Geschichte an sich und es hat einfach ein fürchterlicher Genozid stattgefunden. Ich will das einfach nur mal deutlich machen. Ein Beispiel, ich habe eine Schule in Kotscho besucht. Kotscho ist dadurch bekannt geworden, dass die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad daher stammt. Und der ist sogenannte Islamische Staat ist dort eingefallen, hat die Bewohner des Dorfes zusammengetrieben und hat alle Jungen bis zum Alter von 9 Jahren zu Selbstmordattentätern ausgebildet und alle männlichen Bevölkerungsmitglieder über 9 Jahren sind ermordet worden. Die Frauen, die älteren Frauen ebenfalls und die jungen Mädchen und jungen Frauen sind in die Sexsklaverei entführt worden und tauchen heute noch in verschiedenen Teilen der Welt auf, die als Kinder entführten, jetzt als junge Frauen, als Erwachsene. Das sind Erinnerungen, die die Menschen in sich tragen. Und darum ist ja auch dieses Morden an den Jesiden als Genozid vom Bundestag anerkannt worden. Das heißt, es wird anerkannt, dass es eine besondere Härte hat. Und das ist der erste Punkt, den man, glaube ich, berücksichtigen muss, wenn man Menschen dazu zwingt, an den Ort der erlittenen Taten im Grunde genommen zurückzukehren, bedeutet das eine Retraumatisierung. Und eigentlich können nur die Menschen selber entscheiden, ob sie an den Ort zurückkehren. Dann könnte man ja sagen, ja, dann schiebt man sie halt in den Irak insgesamt ab. Aber auch da muss man bei den Jesidinnen und Jesiden eben sagen, man schiebt sie in eine Umgebung ab, deren Kultur eben von Vorurteilen gegen die Jesiden geprägt ist. Das Jesidentum wird in einer unguten Tradition von vielen Irakern und Irakern muslimischen Glaubens sie werden als Teufelsanbeter gebrandmarkt oder identifiziert, weil eben der Engel Tausi Melek, zu dem die Jesidinnen und Jesiden beten, von einer unguten Tradition dort als der gefallene Engel bezeichnet wird oder erkannt wird, und darum sind die Jesidinnen und Jesiden Teufelsanbeter. Das heißt, auch in der Umgebung der Flüchtlingslager, zum Beispiel im Norden des Iraks, sind eben diese Menschen der Altersdiskriminierung ausgesetzt. Bis hin auch bei, was Extremisten angeht, dann auf der anderen Seite wirklich für Gefahr für Leib und Leben. So, und das ist, glaube ich, etwas, was man berücksichtigen muss.
Absolut. Wenn man zu dem Schluss kommt, dann frage ich mich aber, auf welcher Grundlage irgendein Gericht in Deutschland meint, dann Jesidinnen und Jesiden wieder in ihre Heimat abschieben zu dürfen können. Also das muss ja irgendeine Bewertung muss ja dem zugrunde liegen.
Ja, da liegt, glaube ich, also die Gerichte beziehen sich ja häufig auf Bewertungen, die vom Außenministerium und vom diplomatischen Dienst abgegeben werden. Und ich sehe da, dass dort Bewertungen zustande kommen, die eben ja nicht der Wirklichkeit on the ground entsprechen. Wenn die Leute ins Shingalgebirge zurückkehren könnten, dann könnte man zumindest für die, die sagen, ja, trotz dem, was ich da erlitten habe, möchte ich mir mein Leben wieder in der Heimat aufbauen, könnte man das ja nachvollziehen. Aber auch dort die Sicherheitssituation im Shingalgebirge und auch die ökologische Situation ist so, dass es keine Rückkehrmöglichkeit für diese Menschen dort gibt. Also es ist jetzt schon so, dass das Grundwasser aufgrund des Kahlschlags der Bäume, jetzt schlage ich einmal einen sehr weiten Bogen, aber aufgrund der Kahlschlag der Bäume unter Saddam Hussein, der Umweltschäden, die unter dem IS angerichtet worden ist, mit dem Vergiften von Brunnen, mit der Verminung von Feldern, dass dort im Augenblick keine Lebensperspektive herrscht. Das heißt, es müsste eine Lebensperspektive hergestellt werden, damit die Menschen überhaupt theoretisch zurückkehren könnten in dieses Gebiet. Und das sind alles Punkte, die muss sich doch einbeziehen in eine Rückkehrperspektive. Und dann letzter Punkt, weil dieses Gebiet strategisch so wichtig ist, herrscht dort die Konkurrenz zwischen verschiedensten politischen Einflussgruppen, und das erschwert den Wiederaufbau dieses Gebietes. Während in anderen Teilen des Iraks Wiederaufbau stattfindet, ist das im Shingalgebirge kaum der Fall.
Was du da schilderst, das erschwert quasi den Fall nochmal zusätzlich. Wir müssen aber auch so ein bisschen trennen. Einmal die Frage, ist es Jesidinnen und Jesiden grundsätzlich zuzumuten, in ihre Heimat zurückzukehren, ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wie laufen die Abschiebevorgänge überhaupt ab und wer entscheidet, in welcher Reihenfolge das passiert? Ne? Also deine Kritik jetzt gerade richtet sich ja erstmal an die grundsätzliche Entscheidung überhaupt, die Jesidinnen und Jesiden in ihre Heimat zurückzuführen. Und
Genau, sie zu
den
zwingen, zurückzukehren. Das
genau.
wäre bezüglich der Jesidin und diese. Der Hinweis, den du gibst, ist ja sehr gut und richtig. Und da sind wir vielleicht dann bei Syrien, weil es vielleicht dann da ein bisschen einfacher wird. einfacher, soweit man das sagen kann.
Ja.
Also ich glaube, wenn wir versuchen, ich versuche mal einfach Kriterien aufzustellen und dann lass uns darüber in die Diskussion kommen. Ich würde sagen, wer in diesem Land als derjenige, der um Schutz gebeten hat, schwer straffällig geworden ist. Ich rede jetzt nicht von Ordnungswidrigkeiten oder dergleichen. Ich finde, der hat sein Recht verwirkt, hier zu bleiben. Also bei dem müsste eine Rückkehr auch in ein Land wie Syrien unmittelbar erfolgen. Jetzt kommen wir zu einem schon etwas schwierigeren Punkt, den ich aber trotzdem auch so machen würde. Ich bin lange auch schon in der Arbeit mit Geflüchteten tätig. Und ich habe Menschen immer gesagt, dein Kommen hier nach Deutschland ist eine Chance, die du aber auch nutzen musst. Wenn Menschen zum Beispiel 10 Jahre in diesem Land sind und immer noch im Bürgergeldbezug sind und nicht die Möglichkeiten genutzt haben, die ihnen der Staat bietet, die Sprache zu lernen, sich zu integrieren und Arbeit zu finden. Ich finde, der hat diese Chance nicht genutzt. Man muss immer gleich sagen, ja, er muss sich auch wirklich bekommen haben. Also auch da läuft ja nicht alles ideal. Aber wer 10 Jahre lang in diesem Land lebt, nicht schwer erkrankt ist, nicht so schwer traumatisiert ist, dass er die Sprache nicht lernen kann oder nicht arbeiten kann, wer diese Chance nicht genutzt hat, ich finde, der darf sich dann auch nicht darüber beklagen, dass er in seine Heimat dann gezwungenermaßen zurückkehren muss.
Und genau das ist der Punkt, wenn ich kurz einhaken darf, ja. Jochen, der mir auch wichtig ist, dass man nämlich schaut, okay, wir unterstellen erstmal, es gibt eine generelle Rückreise oder Ausreise Zumutbarkeit. Ne? Ja. Die unterstellen wir mal. Und dann zu schauen, welche Personen sind denn freiwillig bereit, in ihre Heimat zurückzugehen und welche Personen möchten aus den unterschiedlichsten Gründen gerne hier bleiben. Und dann abzustufen, man schaut sich diese Personen an, die ihrerseits gar nicht zurückgehen wollen und schaut an, warum ist das so? Und dann ist man an den Kriterien und schaut, okay, ist da jemand, der fühlt sich einfach nur in unserem sozialen Sicherungssystem pudelwohl? Hat aber ansonsten überhaupt keine größeren Integrationsanstrengungen unternommen, so wie du es auch gerade geschildert hast, auch nicht in den Arbeitsmarkt. Da sehe ich jetzt wenig Grund zu sagen, warum sollten wir jetzt hier von der Abschiebung absehen. Ne? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, da hast du auch völlig recht, das ist der straffällig gewordenen Menschen, wer sein Gastrecht hier nicht vernünftig wahrgenommen hat, der muss auch in dem Moment, wenn er ausreisepflichtig ist und umgesetzt werden kann, der muss dann auch entsprechend ausreisen oder abgeschoben werden, wenn er es nicht freiwillig tut. Und dann kommen wir zu den anderen Gruppen da, wo du jetzt auch dann deine Kriterien benannt hast. Ich würde sagen, Integrationsbereitschaft grundsätzlich, dazu gehört auch die Bereitschaft, eine Sprache zu lernen. Dazu gehört aber auch, finde ich, die Betrachtung des Gesamt, ja, im Bürgergeldbezug würde man sagen, der Bedarfsgemeinschaft, also der familiären Struktur. Wenn ich da eine Familie habe mit 3 Kindern als Beispiel, die ihrerseits im schulischen Kontext gut vernetzt sind und gut integriert sind und auch vielleicht, ich sag mal, auf dem Gymnasium, auf der Realschule, in der Ausbildung oder wie auch immer, einen guten Weg gehen, dann würde ich das aber gemeinsam betrachten wollen mit den Eltern zusammen. Und wenn dann die Eltern ihrerseits vielleicht nicht so gut integriert sind, wäre aber das in der Gesamtbetrachtung für mich immer noch ein Grund zu sagen, dass sie trotzdem da, weil die Kinder werden hinterher ihren Weg hier gehen und wahrscheinlich sogar dann auch nochmal, wenn man es wirtschaftlich betrachten will, insgesamt einen ökonomischen Mehrwert für das Land schaffen, der die Kosten der Eltern, wenn man so will, übersteigt, wenn man denn einen ökonomischen Grund braucht, um irgendjemanden zu überzeugen.
So, also ich glaube auch, also es geht wirklich um die Reihenfolge und die haben wir jetzt, glaube ich, erstmal richtig bezeichnet. Das heißt, auf jeden Fall straffällige Menschen, die nicht bereit sind, sich zu integrieren und bei denen sicherlich Menschen ohne Kinder, die hier ja auch zum Teil geboren und aufgewachsen sind, eher als die mit Kindern. Ich bin nur noch nicht bei dir, dass ich sage, ich würde das völlig ausschließen, aber ich finde, da sollte es eine Reihenfolge geben. Und das ist genau die Versachlichung der Diskussion, die du dir zu Anfang auch gewünscht hast. Also neben einer grundsätzlichen Verpflichtung, die wir als freiheitlich-demokratische Ordnung sehen, Menschenrechte zu schützen und bedrohte Menschen hier aufzunehmen, dann in der Frage der Rückkehr eine gestufte Reihenfolge. Da sind wir aber bei dem, was du auch benannt hast, bei einem sehr interessanten Aspekt dieser Diskussion. Im Zusammenhang mit der Rückkehr von Geflüchteten nach Syrien ist gesagt worden, die sollen in ihr Land zurückgehen, um das Land aufzubauen. Das zeigt schon eine, ja, ich sag's mal so provokativ, gewisse Verlogenheit der Diskussion, aus meiner Sicht. Denn wenn man die zurückschicken sollte, die das Land als am besten aufbauen könnten, dann würden wir als erstes die Ärztinnen und Ärzte, die Ingenieurinnen und Ingenieure und die ganzen Fachkräfte abschieben, die wir aber nicht so schnell abschieben, weil wir brauchen sie ja hier in unserem Gesundheitssystem um unsere Ökonomie am Laufen zu halten. Also man muss sich auch da einer ehrlichen Diskussion stellen und Dinge miteinander abwägen. Das heißt Ethik ja. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Interessen und Rechte der Geflüchteten, auf der anderen Seite gibt es die Interessen und Rechte der aufnehmenden Gesellschaft. Und auf der einen Seite gibt es eine ethische Grundverpflichtung, Menschen zu schützen. Auf der anderen Seite darf diese Belastung für die aufnehmende Gesellschaft auch nicht so weit gehen, dass es diese Gesellschaft im Extremfall so überfordert, dass es sie auch zerreißt. So, also da ist immer ein Abwägungsprozess vorzunehmen. Aber umgekehrt gilt es auch, wenn wir von dem Wiederaufbau Syriens sprechen, hat unser Recht, Menschen hier zu behalten, um unser System am Laufen zu halten, auch seine Grenzen in dem Recht Syriens und der Syrerinnen und Syrer, ihr Land wieder aufzubauen. Das heißt, zum Beispiel bei den Pflegekräften, die wir aus anderen Ländern zu uns holen, machen wir das ja auch. Wir sagen zum Beispiel, wir holen Pflegekräfte nur aus den Ländern, die genug eigene Pflegekräfte haben, um nicht deren Gesundheitswesen gleichzeitig mit zu zerstören. Also sind das dann die Kriterien, die wir auch anwenden, wenn es um den Wiederaufbau Syriens geht? Da dreht sich auf einmal die Diskussion um.
Ja, genau richtig. Und wir müssen vielleicht auch den Punkt nochmal eben klar einmal besprechen oder ansprechen, damit man die Grenzen kennt. Ich habe ja vorhin den Begriff Spurwechsel angesprochen. Das ist vor einigen Jahren mal diskutiert worden. Da ging es nämlich genau um die Frage: Ich habe hier im System, im Asylsystem Personen, die eigentlich zurückgeführt werden müssten, aber die eine Qualifikation haben, in der sie vielleicht sogar auch schon hier arbeiten, die für uns so wertvoll ist, dass wir einfach mit einem Klammerbeutel gepudert werden, den Arzt, den Ingenieur oder wie auch immer in seine Heimat zurückzuschicken. Damals hat man gesagt, ja, das muss doch möglich sein, Spurwechsel, also aus dem Asylsystem in das reguläre Einwanderungssystem überzuwechseln und zu sagen, okay, Asyl war jetzt gestern, ist jetzt heute nicht mehr, aber jetzt bist du auf einmal ein normaler Einwanderer, in Anführungsstrichen, in unserem Fachkräfte-Einwanderungsprogramm und kannst in dieser Art und Weise hier im Land bleiben und dann im Prinzip weiterarbeiten. Das ist der Punkt, der nur arbeitsmarktpolitisch diskutiert worden ist. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie der aktuelle Stand ist. Das ist, wenn ich es richtig sehe, überhaupt nicht vernünftig institutionalisiert worden, jedenfalls auch nicht konsequent umgesetzt worden. Will den Punkt aber trotzdem ansprechen, weil er wichtig ist. Man muss natürlich im Hinterkopf haben, man kann natürlich auch die Systeme nicht vermischen, ne? Also wer im Asylsystem hier ist, der muss schon einen geordneten Weg haben, um in das Einwanderungssystem überzuwechseln. Die Frage ist: Ist das nur der Facharbeiterbrief, der dafür notwendig ist, oder gibt es andere Kriterien, die das auch ermöglichen können? Denn wir reden ja schon lange nicht mehr über einen Fachkräftemangel. Wir reden ja schon lange über einen Arbeitskräftemangel. Wir reden ja schon lange darüber, ich will das Thema Rentendiskussion nur einmal ansprechen, dass wir Personen brauchen, die hier auch in die Rente einzahlen, egal ob sie jetzt hier in der Kasse stehen oder am Reißbrett und Autos planen. Und wenn ich ganz kurz noch, diesen Ansatz weiterdenke, heißt das, ich brauche eine Durchlässigkeit vom Asylsystem ins Einwanderungssystem, was sich nicht nur an der Frage orientiert, sind es Fachkräfte oder nicht.
Das sehe ich auch so. Der Punkt wird sein, wenn es diese Durchlässigkeit gibt und dies zu begrüßen, dass sich dann aber auch die Kriterien anwende, die ich bei anderen internationalen Fachkräften auch anwende, ist es verantwortlich, Leute aus diesem Land also diesem Land, ihrem Heimatland vorzuenthalten. So, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn Menschen hier arbeiten, wenn sie integriert sind, dann können sie auf andere Weise, und darin sieht man jetzt, wie viele Perspektiven diese Diskussion hat, aber wir müssen sie mal alle einmal aufführen, dann können sie natürlich auch Menschen in ihrer Heimat finanziell unterstützen. Das heißt, unter dem Aspekt ist es gut, wenn Menschen, die integriert sind, die arbeiten, wenn sie hier bleiben, um so den Wiederaufbau in ihrem Land auch zu unterstützen. Und die Modelle anderer Länder, ich glaube, die Türkei hat es zum Beispiel gemacht, dass Menschen dreimal trotz Asylstatus dreimal in ihr Heimatland zurückkehren können, um dort eine Rückkehrperspektive zu klären. Die finde ich eigentlich sehr vernünftig. Ich will jetzt noch einen weiteren Aspekt in die Diskussion reinführen. Zwei sogar. Und zwar der eine ist, dass wir sagen, so, also für uns ist die Belastung der Sozialsysteme zu hoch, deshalb müssen jetzt Menschen zurückkehren. Erstmal rein interessensmäßig ein legitimes Argument, eben in der Abwägung, die ich eben benannt habe. Was wir aber gleichzeitig berücksichtigen müssen, ist, dass Syrerinnen und Syrer nicht nur nach Deutschland geflüchtet sind, sondern in viel stärkerem Maße Binnenflüchtlinge oder in die Türkei und den Libanon und andere Länder der Region. Länder, die viel mehr unter dieser Belastung leiden als wir. Wenn man sich den Libanon anguckt, 25% der Bevölkerung im Libanon waren zeitweise Geflüchtete und größtenteils aus Syrien. Mit Verwerfungen und das in einem Staat, der sowieso schon nicht zu Unrecht als gescheiterter Staat gilt, mit einer desaströsen wirtschaftlichen Lage. Ist es nicht richtig, diese Länder zu Beginn der Rückführung stärker zu entlasten als uns? Also auch da gibt es nochmal eine ethische Verantwortung. Das war der eine Aspekt, den ich einführen wollte. Und der andere Aspekt ist, den ich gerne noch diskutieren würde, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen. Du hörst ja häufig den Satz, wir schieben die falschen Leute ab. Wie erlebst du das? Wie erlebst du diesen Satz?
Ich würde ganz gerne eben einen Schritt nochmal zurückgehen, ja, zu dem Punkt, den du gerade genannt hattest. Ja. Und zwar mit Blick auf die Frage, wie können wir uns das leisten, hast du gerade gesagt, ne? Oder wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme entlasten. Ich glaube gar nicht, dass das der Hauptpunkt ist. Ich glaube gar nicht, dass in der Diskussion und dem Druck, den wir gerade erleben, gerade in dieser Frage von Migration und Rückführung, ob das der eigentliche Punkt ist. Wir können, also ich will nicht Frau Merkel zitieren, wir schaffen das, aber finanzpolitisch schaffen wir das schon. Das Problem ist, dass wir auf eine gesellschaftliche Situation treffen, auf die wir reagieren müssen.
Und, ja, aber die ist ja auch real und das ist ja auch eine Form von Belastung.
Ja, genau, aber keine finanzielle, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir auch deswegen führen müssen, weil wir merken, dass unser demokratisches Überleben davon abhängt, dass wir diese Ängste, die da sind, die wir viel zu lange ignoriert haben, dass wir als oder nicht wir als Politik, wir sind ja keine Politik, aber dass die Politik darauf Antworten geben muss, die belastbar sind und gleichzeitig aber dann, und dann schlägt der Bogen wieder zu uns, auch humanitär vertretbar im Sinne der Werte, die wir in diesem Land auch leben wollen, für die wir stehen in diesem Land.
Ja, ich will, ist gut, dass du diesen Punkt nochmal aufgerufen hast, weil ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich fasse das immer in dem Wort zusammen. Meine Heimatstadt Münster ist ja sehr stolz, auch zu Recht darauf, dass bestimmte Parteien da nicht über die 5%-Hürde kommen. Und dann wird mit etwas Verachtung auf Gebiete des Ruhrgebiets geschaut und andere, wo die Zahlen dann höher sind, wo ich dann immer sage, ihr habt es aber auch relativ einfach, euer Kuchen wird da nicht verteilt. Also du sprichst jetzt davon, ja, das ist ja, also finanziell, komm, wirtschaftlich schaffen wir das ja schon. Jetzt provoziere ich dich etwas und sage, das kommt auch aus einer sehr elitären Situation heraus, weil du musst dir um die wirtschaftliche Zukunft deutlich weniger Sorgen machen als manche Leute, die am unteren Lohnniveau sind. Und es ist natürlich schon auch eine reale finanzielle Belastung in einer Zeit, in der wir merken, dass unsere Wirtschaft schwächelt, wird dieser Faktor schon höher. Wir können ihn tragen, aber wir müssen schon anerkennen, dass er mehr als nur eine politische Belastung darstellt, sondern schon eine sehr reale. Wenn die neuesten Statistiken zeigen, dass 41% unserer Staatsleistungen in soziale Absicherungssysteme gehen und wir dann von mehreren hunderttausend Menschen sprechen, die zusätzlich in diesem System sind, plus noch auch andere Bürgerkrieg, nicht Bürgerkriegsflüchtlinge im Augenblick aus zum Beispiel aus der Ukraine. Ich finde, dann muss man schon sagen, ja, das ist eine reale Belastung, auch eine finanzielle.
Es ist eine gefühlte finanzielle Belastung. Ja, sie ist real, weil sie den Bundeshaushalt belastet, aber 100.000 Menschen zurückgeführt in ihre Herkunftsländer sorgen nicht dafür, dass die Leute, die sich darüber beschweren, dass die anderen so viel kriegen, mehr haben. Das ist doch der Punkt. Es geht doch um eine gesellschaftliche, gefühlte Schieflage nach dem Motto, die kriegen genauso viel wie wir, die haben das und das und das habe ich nicht. Aber wenn die nicht mehr da sind und das nicht kriegen, kriegt die Person, die sich darüber beschwert, die das nicht gut findet, keinen Cent mehr.
Ja, aber es wäre doch...
Deswegen ist es ein gesellschaftspolitisches Thema. Ich glaube schon, dass es eher die Stimmung ist als das tatsächliche Problem. Ja,
ich glaube, das sehen wir etwas anders, weil der Staatshaushalt würde natürlich schon entlasten. Das heißt ja nicht, dass ich automatisch sage, und deshalb müssen jetzt alle zurückgeführt werden. Das ist überhaupt nicht das, was ich sage. Aber es ist erstmal das Anerkennen einer finanziellen Belastung, die dann auch sagt, wir müssen Interessen der aufnehmenden Gesellschaft und der Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen, das ist ein legitimer, aber auch mit Verantwortung zu führender Diskussionsprozess.
Absolut.
So, aber ich glaube, dabei sollten wir es dann auch belassen. Wir müssen ja auch nicht in allen Punkten immer einer Meinung sein. Aber ich glaube, da haben wir nicht ganz grundsätzlich, aber schon ein wenig abgestufte Sichtweisen auf diese Fragestellung. Das muss ja auch so sein.
Aber ich, ja. Du hattest eine Frage gestellt an mich eigentlich, ne? Ich bin ja schon fast wie Politiker und antworte das, was ich sagen will.
Ja, genau.
Aber du hast gefragt, ob ich die Reihenfolge der Rückführung gerecht finde. Oder nach dem Motto, es werden immer die Falschen abgeschoben. Also diese Diskussion schiebt das Problem ja nur nach hinten. Also wenn ich sage, ja komm, die Familie Qasim, die hätte noch 5 Jahre hier bleiben können. Da hätten auch erst die ganzen Vergewaltiger gehen können. Ja, was wäre denn dann in 5 Jahren gewesen? Dann sind sie noch tiefer integriert, dann sind sie noch besser hier vor Ort. Und dann sollen sie dann abgeschoben werden? Nein, es geht tatsächlich nicht um die Frage, das ist mir jetzt in den letzten Tagen nochmal deutlich geworden und während wir reden nochmal mehr. Das muss man, glaube ich, schärfen. Es geht gar nicht um die Frage, wer soll zuletzt abgeschoben werden oder wer soll zuerst abgeschoben werden. Es geht um die Frage, wer soll die Chance haben, gar nicht abgeschoben zu werden. Und wenn wir das nicht gesellschaftlich diskutiert und besprochen haben und wenn wir da keine Kriterien für festgelegt haben, dann ist es auf Deutsch gesagt, ich sage es jetzt mal doch so, dass es sendefähig ist, sehr egal, ob die Familie quasi jetzt oder in 5 Jahren abgeschoben wird. 5 Jahren ist für sie noch schlimmer. Sondern es geht darum, ob die Familie Qasim nicht die Möglichkeit hätte haben müssen, zu sagen, wir können hier ganz bleiben, wir kriegen eine dauerhafte Bleibeperspektive, weil wir nämlich aus dem Asylsystem herauswechseln können in ein Einwanderungssystem, was uns die Möglichkeit gibt, hier zu leben. Natürlich ist das unter der einfachen Überschrift, so wird es ja auch ganz häufig diskutiert, es werden die Falschen abgeschoben, dann mitgedacht. Aber ich sage mal, wenn man sagt, wir brauchen jetzt eine andere Reihenfolge und jetzt sollen erst die Bösen und die Guten dürfen noch ein bisschen bleiben, ja, dann sind die Guten in 5 Jahren noch besser integriert, ist der Trennungsschmerz fällt noch größer aus, weil soziale Kontakte noch tiefer geknüpft sind. Das macht gar keinen Sinn, glaube ich. Also ich glaube, man muss die Diskussion so führen, wer soll die Chance haben, aus dem Asylsystem heraus in ein Einwanderungssystem wechseln zu können.
Also heute sind wir mal dabei, ein bisschen Gegenposition immer zu vertreten. Grundsätzlich gebe ich dir recht, es muss klare Kriterien für eine Bleibeperspektive geben. Und trotzdem ist die Reihenfolge auch für die Akzeptanz von des Bleibens und der Aufnahme von Geflüchteten wichtig. Wenn diejenigen, die sich gut integrieren, zuerst abgeschoben werden und die bleiben, das schafft ein ungutes Klima, das auch die Akzeptanz der Bevölkerung beschädigt. Von daher ist die Reihenfolge schon eine richtige.
Wenn du
Aber
so sagst,
dann.
ja, okay, dann habe ich dich vielleicht etwas missverstanden. Da bin ich natürlich völlig bei dir. Also es kann nicht sein, dass die Leute hier am längsten bleiben, die den größten Unfug machen und am meisten Unruhe stiften. Das kann nicht sein. Aber wir müssen dann auch sehen, welche Probleme wir damit verursachen, wenn wir sagen, wir lassen dann die gut Integrierten noch länger hier und schieben sie dann erst ab.
Okay. Dann würde ich aber jetzt auch mit Blick auf die Zeit, wir haben schon heftig und lange diskutiert, doch noch zu dem zweiten Teil deines Erlebnisses kommen. Du hast ja deine Gefühle zu der Geschichte der Familie in den verschiedenen sozialen Netzwerken auch öffentlich gemacht. Und hast auf einem sozialen Netzwerk damit, und wir alle durchschauen die Algorithmen nicht, eine heftige Verbreitung und Diskussion aufgelöst. Vielleicht sagst du mal mit zwei oder drei Sätzen, was da passiert ist, weil ich glaube, daran wird nochmal die Frage deutlich, wie diskutieren wir dieses Thema im Augenblick in der Gesellschaft und ist das eine gute Weise?
Ich habe das tatsächlich unter anderem bei Facebook gepostet und ich habe jetzt heute noch gar nicht reingeguckt. Gestern waren es, glaube ich, 300 Kommentare, ähnlich viele Reaktionen, sehr viele, die es geteilt haben und wo die Diskussion weitergeführt wird. Und ich habe mir wirklich auch die Mühe gemacht, diese Kommentare, also ich will jetzt nicht Herrn Ronsheimer zitieren, ich lese sie auch alle, also bei 300 bin ich auch nicht mehr
Du
in der
bist
Lage.
echt schon ein Ronsheimer-Fan,
Ja, gut, du nicht?
ne? Ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf seine Zahlen, aber sonst.
Ja, vielleicht kommen wir ja in die Richtung jetzt gerade. Aber also ich habe sie nicht alle gelesen, aber ich habe versucht, die meisten zu lesen und ich habe auch versucht, auf einige zu antworten und dann auch Diskussionen bis zu Ende zu führen. Und das war ganz spannend. Also ich will mal sagen, wenn ich ein Ei drüber schlagen muss, sind es 75 bis 80% der Personen, die reagiert oder kommentiert haben, haben das mit Zustimmung gemacht. Also grundsätzliches Unverständnis darüber, dass eine gut integrierte Familie als erstes geht und andere Leute hier bleiben müssen. Das war eigentlich immer so der Tenor. Also gerade auch mit dem Hinweis auf Verbrecher, die hier tätig sind, in Anführungsstrichen, dass es da überhaupt kein Verständnis für gibt. Was sehr, sehr weniger stark ausgeprägt war die Bereitschaft zu sagen, okay, lass uns mal über Kriterien diskutieren und in die inhaltliche Diskussion einsteigen. Also das schwächt dann auch wieder schnell ab. Vielleicht ist das auch dem Medium geschuldet, vielleicht ist das auch zu viel verlangt, dass man einfach nur eben seine Meinung da lässt und dann wieder weg ist. Aber eine wirkliche kriteriengeleitete Diskussion, wie wir sie gerade angestoßen haben, auch nochmal, das war sehr selten. Und dann gab es die Vertreter, die sehr dezidiert dagegen argumentiert haben. Entweder sehr pauschal und oberflächlich, in einer Art und Weise, wo ich sag mal, das sehr, sehr, ja, ich versuche mal gerade am Beispiel. Die haben es nicht besser verdient, besser noch mehr weg als nur die einen und sowas, ne? Also, das hast du natürlich auch. Die meinen im Schutz der vermeintlichen Anonymität der sozialen Medien einfach mal richtig einen raushauen zu können. Und dann gab es die versucht haben zu diskutieren und da waren einige dabei und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das Parteivertreter waren oder Anhänger waren, aber die einer gewissen Partei offensichtlich inhaltlich sehr nahe standen und diese auch erwähnt hatten, nämlich der AfD. Und die dann, und das war mehrfach und deswegen fand ich es ganz spannend, zwar den Punkt des Unmutes aufgegriffen haben, die haben gesehen, da sind über 300 Leute, die finden das alles doof, was da beschrieben worden ist, und die dann gesagt haben, ja, mit uns oder mit der Partei hätte es das nicht gegeben, wir würden nämlich nur die Bösen abschieben und die Guten dürfen bei uns bleiben. Und dann habe ich immer wieder darunter geschrieben und kommentiert und gesagt, ach, das finde ich ja spannend, wie kommen Sie denn auf diese steile These, dass die AfD gut integrierte Geflüchtete auf einmal in Deutschland dauerhaft behalten möchte? Und dann wurde immer wieder dieselbe Mechanismus gewählt. Ja, das stünde da, das hätten die gesagt und das sei so. Und dann habe ich immer wieder nachgebaut und gesagt, ja, wo steht es denn? Ja, das haben die gesagt. Ich sage, ja, wo? Und dann haben sie es umgedreht und gesagt, ja, sagen Sie uns doch, wo es nicht steht. Sagen Sie uns doch, wo steht, dass Sie die abschieben wollen. Dann habe ich das Parteiprogramm genommen und da stehen relativ klare Äußerungen zu Personen ohne dauerhafte Bleibeperspektive und Geflüchtete. Dass da nämlich eine grundsätzliche Abschiebung hintersteht. Wer hier im Land nicht mehr bleiben darf, soll abgeschoben werden. Da steht nichts von, die sollen irgendwie bleiben, wenn sie gut integriert sind und also. Aber auch diese Diskussion, dass du da irgendjemand kriegst, der dir einen Beleg liefert, da kommst du gar nicht. So. Und das ist so die zwei Ebenen gewesen, die ich ganz spannend fand. Einmal diejenigen, die, ich weiß nicht, ob sie vorgeschickt oder gesteuert oder wie auch immer waren, aber diese Diskussion so geführt haben nach dem Motto, mit denen wäre das nicht gewesen. Und ganz spannend, nämlich den Unmut aufgreifend, verstärkend und sagen, aber wir hätten die Lösung gehabt, wir hätten es anders gemacht. Und
Also ich würde, wenn
das
ich
ist ein
ganz
ganz
kurz
spannender
dazwischen gehen kann,
Mechanismus.
wenn
Ja,
ich
klar.
kurz dazwischen gehen kann. Also ich finde es für die Diskussion wichtig, nicht sofort wieder den Verdacht aufzubringen, ja, die sind gesteuert. Oder die sind
Ich weiß es
vorgeschickt.
nicht. Ich
Ja,
weiß es nicht ganz genau.
aber ich glaube, das bringt den falschen, und da sind wir nämlich wirklich beim Punkt, ich glaube, das bringt gleich wieder den falschen Ton sozusagen in eine Diskussion, die wir auf irgendeine Weise, finde ich, konstruktiv führen müssen. Und von daher finde ich den Ansatz, den du gewählt hast, erstmal innerhalb dieses sozialen Mediums total gut, dieser sozialen Plattform, dass du in die Einzeldiskussion hineingehst, selbst wenn sie noch nicht ein für beide Seiten nachher zufriedenstellendes Ergebnis bringt. Und da sind wir bei einem Punkt, das haben in der vergangenen Woche heftige Diskussionen getobt und über ja, die Stellungnahme des Verbandes der Familienunternehmen, die ja gesagt haben, wir müssen in irgendeiner Weise das Gespräch suchen und auch mit AfD-Politikerinnen und Politikern sprechen. Jetzt Heute Morgen habe ich gelesen oder gestern Abend, dass der Verband das als Fehler bezeichnet hat und dass es ja auch massive Austritte gegeben hat. Mich würde dein Blick auf der du ja jetzt diese Diskussion nicht mit der Partei geführt hast, aber doch auch mit Vertretern, die inhaltlich das teilen, hältst du das für einen Fehler, was dieser Verband der Familienunternehmer gemacht hast? Hältst du es für richtig, wie diese Diskussion geführt worden ist? Da machen wir vielleicht auch ein sehr großes Fass jetzt auf. Aber ich habe da noch kein klares Bild zu, will ich sagen. Von daher interessiert mich mal deine Meinung dazu.
Versuche mal, nicht die ganze Predigtlänge
Ja.
auszuschöpfen, aber ich würde kurz eben ausholen wollen. Was ich gerade geschildert hatte und wo ich gesagt hatte, Steuerung, das sind die gewesen, die identisch von dem Me
Okay.
Mechanismus reagiert haben, wo du gemerkt hattest, da scheint eine Taktik hinterzustehen. Problem aufnehmen, verstärken, Lösung anbieten, die aber völlig illusorisch ist, weil sie mit keinerlei Fakten zu hinterlegen ist. Das waren die einen und die anderen waren was du auch gerade sagtest, die in der Sache ein Problem hatten, die es in der Sache anders gesehen haben, mit denen man in der Sache auch diskutieren konnte, aber eben irgendwann nicht an einen Punkt gekommen ist, wo man gesagt hatte, wir haben hier ein gemeinsames Ergebnis. Das ist auch völlig legitim im demokratischen Kontext. Und ich glaube, dass das auch eine Frage im Umgang mit radikalen Parteien insgesamt ist. Nämlich diejenigen zu erwischen und mit denen reden, mit denen man auch auf einer gewissen Vernunftebene Dinge austauschen kann. Aber nicht mit denen, die einfach nur dein Gespräch nutzen wollen, um einen Resonanzboden zu haben, mit dem sie auf andere wirken können. Wo es gar nicht darum geht, dass sie mit dir sprechen wollen, sondern die wollen einfach nur ihre Botschaft raushauen und hoffen, dass sie über dich hinaus das noch weitertragen können.
Aber wie kannst du die einen von den anderen unterscheiden?
Das merkst du im Gespräch relativ schnell. Aber dann ist es natürlich zu spät, weil dann sitzt du schon mit denen zusammen. Was die Familienunternehmer angeht, also, ich habe, als ich das gehört habe, unter anderem auch, weil ich gerade das Buch von Juliane Schäuble und Annette Mayritz lese, wo es um die Frage des Umgangs mit der neuen Rechten geht und die internationale Vernetzung, schon mir die Frage gestellt, ob es uns dauerhaft gut tut, wirklich diese Positionen nicht ernst zu nehmen. Ich rede nicht von der Partei, ich rede von den Positionen. Die Positionen, die ich ernst nehmen kann, kann ich diskutieren. Ich muss es nicht mit den Personen tun, in dieser Lautstärke und in diesem Klamauk und teilweise auch, ich meine, wir müssen ja gar nicht über diesen Jugendkongress reden, da in Gießen, was da stattgefunden hat und was da einzelne Redner dafür Persiflagen hingelegt hat. Das kann ja nicht ernst gemeint gewesen sein, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt uns diesen Positionen verstärkt zuwenden und diese inhaltlich diskutieren. Aber und nicht denen auf den Leim gehen, die das nur nutzen wollen, um hinterher damit ihre eigenen personellen Dinge zu platzieren oder sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Aber die Inhalte ernst nehmen und diskutieren. Vielleicht etwas mehr, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Alle miteinander. Und dazu gilt auch die Frage, welche Diskussionskultur haben wir im politischen Raum?
Und
Und wo?
da würde ich
Ja.
gerne was anpacken. Ich habe ja noch gesagt, ich habe noch keine Lösung oder keine klare Meinung davon. Und das, was du jetzt gesagt hast, hat mir sehr geholfen, diese Ausdifferenzierung, mit wem rede ich. Was mich aber zutiefst irritiert und was ich für den falschen Weg halte, ist, wie über diese Initiative oder diese Äußerung des Verbandes der Familienunternehmer diskutiert worden ist. Dass man nicht gesagt hat, so, wir haben jetzt dieser Verband der Familienunternehmer hat jetzt eine These aufgestellt und da gehen wir sachlich drüber in die Diskussion. Ist das richtig oder nicht? Und dann kann der Verband der Familienunternehmer nachher sagen, okay, halten wir auch recht oder nicht. Aber es hat eine emotionale Explosion im Grunde stattgefunden. Man hat sich beschimpft, es sind Leute ausgetreten, es hat wieder mal eine riesige Empörungswelle gegeben. Und jetzt ziehen sie zurück und sagen, oh, war ein Fehler und wir werden uns zukünftig von der AfD abgrenzen. So, und jeder weiß, dass es vor allen Dingen auch oder kann ahnen, dass es Motive waren, um den Verband zu retten. Und das ist, glaube ich, die falsche Art zu diskutieren. Eine sachliche Diskussion über das Für und Wider dieser Stellungnahme des Verbands der Familienunternehmer ist genau richtig im Sinne einer demokratischen Kultur. Aber wir machen immer wieder die gleichen Fehler, ob das in Corona war, in anderen Diskussionen. Und da müssen auch die Medien sich hinterfragen. Es schwappt eine Empörungswelle durch das Land und am Ende gewinnt zum Beispiel auch in dieser Diskussion die AfD, weil sie sagt, seht ihr, also im Grunde, wir werden im Grunde an den Pranger gestellt, wir haben ausgegrenzt und es gibt überhaupt keine, wir werden zum Opfer gemacht. Aber auch insgesamt in der demokratischen Kultur, die Emotionen rauszunehmen, sachlich darüber zu diskutieren, was der richtige Weg ist, aber wie diese Diskussion geführt worden ist und wie sie wieder zu Ende gegangen ist, ist zutiefst schädlich für unsere demokratische Kultur.
Ja, und ich bin dir dankbar, dass du den Bogen schlägst zu Corona. Ich würde ihn sogar auch noch ein bisschen weiterschlagen. Und ich glaube, wir brauchen wieder Maß und Mitte, sowohl was Emotionen angeht und was Diskussionskultur angeht. Was meine ich mit Maß und Mitte? Nicht nur das völlige Herausnehmen, das wäre auch falsch, aber auch nicht das übersteuerte Diskutieren. Ich blicke auf eine Kanzlerschaft von Angela Merkel, wo Emotionen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das war auch nicht förderlich. Ich sag mal, das Unwort des Jahrzehnts oder des Jahrhunderts, was im Moment läuft,
Alternativlos.
ist für mich, du kennst es schon, alternativlos. Und damit ist der Grundfehler, glaube ich, gelegt worden. Dem Moment, wo ich als Politik, als Regierung sage, ein Punkt ist alternativlos, der heißt, dass ich diskutiere den nicht. Und jeder, der ihn diskutiert, der hat nicht verstanden, der war vielleicht zu doof oder sonst was oder hat eine bescheuerte Meinung. Und den muss man nicht ernst nehmen. Das ist Punkt eins, was ich glaube. Und Punkt zwei ist, und da kommt Corona ins Spiel und vielleicht auch eine Zeit oder andere Beispiele auch. Wir neigen dazu, gerade auch im politischen Kontext in Lagern zu denken. Und zwar nicht in politischen Lagern, sondern in thematischen Lagern. Wer Zweifel daran hatte, ob eine Impfung vernünftig ist oder nicht, waren Corona-Leugner. Die waren bekloppt, das waren Querdenker, die hatten sie nicht alle, die konntest du alle in eine Ecke schieben. Da haben ganz viele Leute drunter gelitten. Wir haben letztens nochmal drüber gesprochen, eigentlich müsste man sich bei, oder es war im Podcast mit Christian Wulff, eigentlich müsste man sich bei Joshua Kimmich entschuldigen, dafür, dass er damals gesagt hat, ich habe Sorgen, ich will mich nicht impfen lassen. Aber was haben wir gemacht? Wir stecken die Leute in ein anderes Trikot und sagen, die spielen nicht in unserer Mannschaft. Das machen wir in vielen anderen Bereichen auch. Übrigens auch bei der Frage Umgang mit Russland und Ukraine. Ich habe da meine dezidierte Meinung, die ist eins zu eins deckungsgleich mit deiner, das weißt du. Aber vielleicht muss man auch Respekt vor Leuten haben, die sagen, ich würde mir vielleicht auch ein anderes Vorgehen denken können. Ich gehe da differenziert mit anderen Nuancen ran, zum Beispiel ein Stegner. Das teile ich nicht, aber vielleicht muss man aufhören, ihn als Putin-Versteher zu abzustempeln und ihm das andere Trikot anzuziehen und zu sagen, guck mal, da ist wieder einer, und das machen wir in der Migrationsdebatte auch. Da neigen wir auch dazu, den anderen ein anderes Trikot anzuziehen. Und wenn ich jemandem ein anderes Trikot anziehe, spielt er in einer anderen Mannschaft. Und wenn er in einer anderen Mannschaft spielt, dann habe ich das Ziel, gegen den im besten Fall zu gewinnen oder im schlechtesten Fall ihn zu besiegen. Jedenfalls bin ich in einem Kampf mit ihm, mindestens in einem Wettkampf. Und das emotionalisiert und das treibt die Dinge hoch. Und das macht mir Sorge, dass wir in einem politischen Kontext mittlerweile sind, wo es nur noch geht darum, gegeneinander vorzugehen. Und wenn der dreimal das andere Trikot anhatte, dann passt er sowieso nicht mehr da rein. In all das, was für mich diskussionswürdig ist. Und dann bin ich noch dazu derjenige, der sich moralisch erhebt und sagt, ich habe aber die bessere Meinung. Ich weiß doch, was gut ist. Der weiß es doch gar nicht. Und guck mal, der braucht gar nicht erzählen. Das war doch damals der Corona-Leugner. Den kannst du doch nicht ernst nehmen. Und an der Stelle sind wir in einer ganz gefährlichen Situation und ich will das Fass, also wir neigen ja gerade dazu, das Fass noch größer aufzumachen, aber was dann passiert, können wir in den USA im Moment sehen, wo wir nämlich eine zutiefst gespaltene Gesellschaft vorfinden und ich hoffe sehr, dass wir irgendwie in der Lage sind, das hier bei uns noch abzuwenden.
Also, um den Schlussstrich vielleicht unter unsere heutige Diskussion zu ziehen, werden wir wieder erwachsener in den politischen Diskussionen? Stärken wir unsere Bereitschaft, dem anderen erst einmal auch wirklich zuzuhören? Und lassen wir uns von unseren Emotionen inspirieren, Themen anzugehen. Lassen wir uns berühren, das sollten wir nicht sein lassen. Ein Wadefuhl nicht, ein Marcel Spieker nicht, keiner von uns, weil das eine ganz wichtige Grundlage für eine humane Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite ignorieren wir auch die Emotionen anderer nicht. Und dann versuchen wir anhand einer Gesprächsbereitschaft und klarer Kriterien, die wir gemeinsam entwickeln, eine politische Lösung zu finden.
Amen, Hochwürden.
In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.
Tschüss.